Space Oddity.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des SFB 1465 Podcasts Space Oddity. Mein Name ist Christopher und in dieser Folge widmen wir uns der Forschung über die Lebenswelten Corona-Protestierender. Auch wenn in der alltäglichen Wahrnehmung sowie im räumlichen Stadtbild die Spuren der Covid-19-Pandemie sukzessive verschwinden, werden die Phänomene der Corona-Proteste und Impfverweigerung dennoch derzeit im Hinblick auf Wissenschaftsskepsis diskutiert. In der einschlägigen Literatur wird diese Debatte mit der Frage nach Polarisierungstendenzen kombiniert, die sich in Parteipräferenzen niederschlagen. Damit geraten die sogenannten Ränder der Gesellschaft in den Fokus, während aus dem Blick gerät, dass diese Haltung auch in der Mitte der Gesellschaft verbreitet ist. Und so erhalten wir heute exklusiv einen Einblick in Michaela Farnhauers gegenwärtiges Forschungsprojekt der Universität Wien, Wirtschaftsuniversität Wien und Ludwig-Maximilian-Universität München mit dem Namen Lilly. Lilly steht für Life Worlds Meet Life Science and Public Health and Social Measures und wurde Ende Januar 2023 im Rahmen eines Gastvortrages vorgestellt mit dem Titel Vertraute Lebenswelten der Wissenschaftsskepsis. Bevor wir uns dem Vortrag aber widmen, möchte ich kurz die Gelegenheit nutzen und die Rednerin vorstellen. Michaela Farnhauer ist Professorin für Wissen und Kultur am Institut für Soziologie der Universität Wien und war im Januar und Februar dieses Jahres Gastwissenschaftlerin hier bei uns in Berlin am SFB 1465 Refiguration von Räumen. Sie promovierte 2002 an der Universität Dortmund mit dem Titel Professionalität, eine wissenssoziologische Rekonstruktion institutionalisierter Kompetenzdarstellungskompetenz und erhielt 2007 den Ruf, das Karlsruher Institut für Technologie für Soziologie des Wissens an der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät. 2014 folgte der Ruf der Universität Wien. Und ihre Forschungsschwerpunkte liegen in den Themenbereichen der Wissenssoziologie, dem Sozialkonstruktivismus, der Mediatisierung und Social Robotics. Im Anschluss des Vortrages kommentieren die SFB-Teilprojektleiterin Barbara Fetsch, FU Berlin, Projekt B05 und Steffen Mau, HU Berlin, Projekt C01, das Gesagte. Ich wünsche viel Spaß bei der heutigen Ausgabe von Space Oddity.
Was ich machen will, ist eine kleine Zeitreise, also euch und Sie mit auf eine kleine Zeitreise nehmen, nicht ganz an die Anfänge der Pandemie, sondern in eine Zeit, in der erste Schreck, die sozusagen die Schockstarre vorbei war, wir uns schon alle eingefunden hatten ins Zählen von Inzidenzen, ins Zählen von Lockdowns, ins Zählen von Infektionsfällen. Und die Ausgangslage, auf die, mit der ich anfangen will, weil sie der Anstoß war für uns mit dem Thema zu beschäftigen, ist die Ankündigung der österreichischen Regierung, dass sie nun eine Impfpflicht einführen werden. Das war im Herbst 2021, nämlich sozusagen im Ansehen einer nun neuen vierten Infektionswelle mit der Ankündigung eines Lockdowns. Ich glaube, der vierte, der eben das Weihnachtsgeschäft zu bedrohen versprach. Und in diesem Zuge, man muss vielleicht dazu sagen, dass auch der Gesundheitsminister gewechselt hat. Wir hatten eine ganze Reihe von Gesundheitsministern. Und der langjährige, ist jetzt betrieben, aber der sozusagen die ganze erste Phase der Pandemie durchregiert hat, ist zurückgetreten. Und der neue musste sich möglicherweise auch profilieren. Jedenfalls in dieser Zeit ist dann eben angekündigt worden, es wird eine Impfpflicht geben und wir hatten die ganze Zeit, wenn ich von wir spreche, das zeigt sich an diesem kleinen WU-Zeichen links unten, das ist die Wirtschaftsuniversität, wenn ich von wir rede, dann meine ich da das Forschungsteam um Katharina Mikuszewczyk herum, mit der ich zusammen diese Forschung aufgenommen habe und die am dritten Gliederungspunkt sieht man den Projektnamen, Lilly-Projekt, das wir dann angestoßen haben, nämlich in der Frage einfach, was passiert denn nun eigentlich, wenn Österreich diese Impfpflicht ankündigt? Und ich werde ein bisschen Zahlen bringen, um zu zeigen, was dann passiert ist. Und die in diesem Herbst 2021 wird dann auch etwas ganz besonders sichtbar, was sich schon in den Monaten vorher angedeutet hat, auch gezeigt hat, aber nun ganz massiv wird, nämlich die Corona-Proteste, die ja schon von vielen Kolleginnen und Kollegen auch untersucht wurden. Und das, was sich da nun mit diesen Corona-Protesten gezeigt hat, wird in Österreich derzeit ganz stark unter dem Label Wissenschaftsskepsis diskutiert. Also diese Corona-Proteste, die Impfskepsis, die sich da sozusagen Gehör verschafft hat, wird nun unter dem Dach Wissenschaftsskepsis diskutiert. Und das ist im Grunde jetzt, das sind sozusagen die beiden Pole der Diskussion, zwischen der ich unsere Forschung aufhänge. Einerseits diese Impfpflicht, diese Ankündigung der Impfpflicht und andererseits eben diese Wissenschaftsskepsis, um dann eben am Ende zu einer noch vorläufigen Antwort zu kommen, ist ein bisschen aus der Forschungswerkstatt heraus. Wir sind mittendrin in der Forschung und ich habe jetzt auch für diesen Vortrag versucht, ein paar Dinge zusammenzudenken, die ich bislang nicht zusammengebracht habe und weiß noch nicht genau, ob das funktioniert. Zunächst mal zu den Zahlen, also Ankündigung der Impfpflicht im November 2021 und das, was man sich erhofft hatte oder was zumindest sozusagen als Drohpotenzial aufgebaut wurde, hatte sich nicht eingestellt, also die Impfbereitschaft ist nicht gestiegen, sondern stagniert anhaltend auf einem bestimmten Niveau. Insgesamt, das ist sozusagen etwas für die Kommunikation mit Steffen Mau, sind das natürlich ganz kleine Zahlen, von denen wir sprechen. Also wir reden von 15-20% derer, die nicht geimpft wurden. In dem Zusammenhang finde ich die Forschung, die um das Austrian Corona Panel Project, das ist eine Wellenbefragung gewesen, die Forschung sehr, sehr spannend, die nun zum Schluss gekommen ist, dass sich tatsächlich im Laufe der Zeit, also der Pandemie, etwas herausgebildet hätte, was man als Impfidentität bezeichnen könnte, was also sozusagen stärker verpflichtet, stärker die Identität bildet, ausmacht, als nun Parteipräferenzen zum Beispiel oder andere Präferenzen. Und das, was ich besonders spannend finde an dieser sozialpsychologisch basierten Forschung, ist, dass sie vor allem erstmal gegen die Vermutung anschreiben, dass man am Impfstatus selber ablesen könnte, ob die Leute nun eher der Pro- oder eher der Anti-Impf-Identität sich zuordnen würden. Der Impfstatus, und das zeigt eben die untere Zusammenstellung, ja, der sagt eben nur bedingt etwas aus. Die Leute lassen sich zum Teil impfen, würden aber trotzdem von sich sagen, sie sind eher Gegner als Befürworter dieser Geschichte. Und das Zweite, also das ist sozusagen der eine Befund, den ich ganz spannend finde in dieser Forschung. Der andere Punkt, wenn man nun die ganze Sache auf Polarisierung hinaus interpretieren wollte, ja, also nochmal, es sind sozusagen erstmal relativ kleine Zahlen, das heißt, wir haben eine Mehrheit von Leuten, die relativ fraglos zum Impfen gegangen sind, ist das nun diese sozialpsychologische Forschung so angelegt ist, dass sie nach In-Group- und Out-Group-Orientierung fragt. Und das Spannende an diesen Ergebnissen ist, dass insbesondere die ImpfbefürworterInnen, also die mit der Pro-Impf-Identität, dass die eine ganz starke Out-Group-Stereotypisierung haben, nämlich das sind alles Deppen, das sind alles totale Schwurbler, wie wir kennen alle die Bezeichnungen. Ja, also das heißt, dieser ablehnende Impuls, der ist bei den ImpfbefürworterInnen stärker ausgeprägt, so diese Forschung, als bei den Impfskeptikern. Um diese Impfproblematik heraus hat sich dann das ausgebildet, was nun eben auch schon sehr viel Forschung auf den Plan gerufen hat, nämlich die Corona-Proteste, die dann auch sehr sichtbar wurden. Ich habe hier zwei Bilder ausgewählt, weil sie eventuell für diesen Raum SFB interessant sind. Das linke ist eine Demonstration im März. Da ist erstmal interessant, dass so viele Leute auf die Straße gehen zu einem Zeitpunkt, in dem es verboten war. Also es war innerhalb des Lockdowns, hier auf die Straße zu gehen. Und auf der rechten sieht man dann Demonstrationen, die auf die Ankündigung der Impfpflicht reagiert hat. Und man sieht nun in diesen Bildern, glaube ich, schon, wie sich das nochmal verdichtet hat. Natürlich auch andere Rahmenbedingungen. Und das muss man sich nun so vorstellen. Und deswegen habe ich diese Schlagzeile der Süddeutschen Zeitung auch mitgebracht. Die Demonstration ging über die Ringstraße der in Wien, wer Wien kennt, weiß, dass die Ringstraße praktisch komplett den ersten Bezirk umschließt und dann die anderen Bezirke drumherum sind. Und dieser Protestzug soll 3 Kilometer lang gewesen sein. Wenn man sich nun vorstellt, dass die Ringstraße 5,3 Kilometer lang ist, dann sieht man, dass das schon ein relativ, ja, der Ring ist noch nicht ganz geschlossen, aber doch relativ stark. Und das ist das Spannende gewesen, dass man tatsächlich diese Dichte, und man sagt, die Dichte wäre, ich habe es nicht überprüft, wäre die gesamten Demonstrationszug, wären die Leute so dicht tatsächlich auch gestanden. Ja, da war kein Durchkommen mehr, während man hier noch sieht, dass hier sozusagen auch immer wieder der Zug durchbrochen werden kann, wenn andere über die Straße gehen wollen. Und das Spannende an diesem sichtbaren Manifestieren von Protest ist nun die Frage, wann denn diese Demonstrationen eigentlich die adäquate Antwort auf das, wogegen man demonstrieren wollte, nämlich die Schließung der Plätze, ja, und die Schließung der Plätze war ja nun sozusagen die Reaktion auf das, was ihr beide, Martina und Hubert, was ihr auch herausgearbeitet habt, was ich sozusagen eine sehr, sehr treffende Beschreibung für das Problem der Krise, also der Pandemie sehe, nämlich die Präsenz der Körper im öffentlichen Raum. Ja, und jetzt macht sozusagen absolut passend, um zu zeigen, wogegen bin ich, macht man nun im Grunde einem massenhaft sichtbar werden derer, die sagen, wir haben keine Angst, wir halten uns nicht an diese Auflagen, wir sind sozusagen gegen diese Public Health und Social Maßnahmen, die da eben nicht nur erlassen wurden, sondern ganz stark auch sanktioniert wurden natürlich. So, und jetzt, ich bin dann schon fast durch mit den Zahlen, jetzt irgendwie noch diese 2 Hinweise, die nun eben die öffentliche Kommunikation in Österreich gerade beschäftigen. Das sind die Ergebnisse der Eurobarometer-Umfrage 2021, die so Mitte 2022 ungefähr publik wurden und diskutiert wurden. Und an denen sieht man, dass nun eben Österreich relativ weit unten rangiert in der Frage, für wie wichtig erachtet man denn nun Wissenschaft und Technologieentwicklung, Technikentwicklung für die Gesellschaft. Ja, das ist im Grunde die die erschreckende Nachricht, und das wird eben sozusagen mit dieser Pandemie und diesen Corona-Protesten nun in eines gestellt. Und dann der zweite Befund, da rangiert Österreich dann natürlich auf dem vorletzten Platz, ist nun das, was in der Literatur zur Wissenschaftsskepsis als science-related populism diskutiert wird, nämlich ungeheuer hohe, also auch im sozusagen europäischen Vergleich, hohe Zustimmungswerte dazu, dass die Entscheidungen über Wissenschaft und Technik, also wo zum Beispiel Gelder hingehen, was beforscht wird und so weiter, eben nicht vom Rat der Experten abhängig sein soll, sondern von dem, was die Mehrheit der Bevölkerung denkt. Ja, und die sozusagen in diesem sozusagen Gemengelage befindet sich diese Forschung oder in dieser Debatte verorten wir uns oder versuchen Antworten zu geben. Auf diesen science-related Populism komme ich am Schluss nochmal zu sprechen. Ein paar, sagen, keine Ausführungen, sondern nur quasi auf die Wand geworfen, ein paar Hinweise dazu, wie sich diese Debatte oder dieser Forschungsstand zum Wissenschaftsskeptizismus darstellt. Ich erwähne jetzt überhaupt nicht die Forschung, die viel Raum einnimmt, die im Grunde von einer Polarisierung ausgeht, und zwar für insbesondere für die USA, nämlich die Frage ist sozusagen, verteilt sich denn die Einstellung zu bestimmten wissenschaftlichen Ergebnissen, Klimawandel natürlich ganz besonders, verteilt sich das relativ eindeutig zwischen Demokraten und Republikanern, und das Ergebnis ist im Grunde, es sind sozusagen die weißen alten Männer, die hier widerständig sind gegen wissenschaftliche Erkenntnisse, insbesondere was die Leugnung des Klimawandels angeht. Und da ist sozusagen, also wird viel dazu geforscht. Die Frage ist natürlich immer, wenn man nun diesen Ansatz verfolgen wollte, inwieweit das übertragbar ist auf Europa. Das wird auch diskutiert. Die Forscher, die das sich anschauen, sagen, es gibt Bestätigungen dafür, Ausnahme dessen, dass man diese Leugnung also sozusagen diese Einstellung in, für die USA als besser organisiert versteht. Ja, man sagt, das ist tatsächlich einfach eine bestimmte Elite, die sich aus Thinktanks, aus republikanischer Partei, aus Stiftungen und so weiter zusammenschließt und tatsächlich da, das vorbereitet, während man das eben für Westeuropa ganz nicht annimmt. Und in Osteuropa kann man das sowieso von den Zahlen so nicht feststellen, weil es da diese Links-Rechts-Aufteilung doch viel weniger gibt, als das vielleicht in Westeuropa der Fall ist im Vergleich zu den USA. Das habe ich jetzt gar nicht aufgeführt. Es gibt dann einen breiten Forschungsstand, den ich jetzt hier einfach mal tabellarisch dargestellt habe. Das ist im Grunde der Versuch, sie nach Faktoren zu suchen, die Wissenschaftsskepsis beeinflussen, die dazu beitragen. Und insgesamt kann man sagen, dass die Forschung immer davon ausgeht, es ist sozusagen, es hängt vom Thema ab. Und dann sind es unterschiedliche Haltungen, die da zugrunde liegen. Also bei Klimawandel Ideologie, damit meinen sie eben zum Beispiel republikanisch oder demokratische Einstellung, Partikularinteressen, also wenn das sozusagen für die eigene Organisation oder für die Person recht teuer würde, wenn man sozusagen dieser Erkenntnis folgt. Für die Impfungen werden verschwörungstheoretische Attitude Roots angenommen, Ängste und Phobien. Und das wird nun und dann sozusagen Identitätsfragen, also ist man sozusagen von der eigenen Identität her, würde man sich als Freigeist einordnen, ist man irgendwie durch sozusagen bestimmte Gruppenzugehörigkeit sagen gestimmt, bestimmte Erkenntnisse abzulehnen. Und das, was spannend ist hinter diesem Forschungsstand, ist, und das war eine ziemliche Kehrtwende auch, erstmal einzusehen, dass es nicht etwa ein Nichtverstehen ist, deswegen habe ich hier auch hingeschrieben, ja, dieses Attitude Roots Modell arbeitet gegen das Deficiency Model, das einfach davon ausging, die Leute verstehen es einfach nicht. Ja, es ist im Grunde ein kognitives Problem, man muss sie nur nah genug ranbringen und dann verstehen sie es schon. Ja, und diese Attitude Roots Logik, die sagt, die Leute wollen es nicht. Ja, es gibt Gründe oder Faktoren, die liegen tiefer und die laden dazu ein oder veranlassen dazu, eben dann wissenschaftliche Erkenntnisse zurückzuweisen. Und die Forschung zu Impfskepsis wird sozusagen in dieser Diskussion als eine Unterkategorie von Wissenschaftsskepsis verstanden. Die geht in die gleiche Richtung, nämlich es gibt viele Faktoren und es gibt unterschiedliche Impfungen und man hat noch nicht so viel Forschung dazu. Bei was hängt denn das nun eigentlich zusammen? Deswegen auch der Ruf dann nach qualitativen Studien. Und was uns da in der Rezeption des Forschungsstandes besonders interessiert hat, war nun tatsächlich sich anzuschauen, ist das vielleicht ein Prozess, der da stattfindet? Diese Einstellungsforschung, die geht da sehr statisch vor und sagt, ich habe diese Einstellung und die bringt mich dazu, mich so und so zu positionieren. Wenn man es prozesshaft auflöst, dann ist die Frage, ja, was für Entwicklungen sind denn da eigentlich im Gange, die mich irgendwann dazu bringen, zu sagen, ich bin eher zögerlich, was diese Impfung angeht. Und darauf haben wir reagiert. Ein zweiter Punkt, den wir dann in der Anlage unserer Forschung stark gemacht haben, war das, was hier in den Meta-Analysen auch diskutiert wird, nämlich die Frage, hat es was mit der Stadt-Land-Verteilung zu tun? Und da gibt es eben sozusagen aus diesen Überblicksstudien den Hinweis, dass eben Leute, die nicht in Städten wohnen, stärker Impfzögerlichkeit ausbilden, als das nun in der Stadt ist. Deswegen haben wir bei der Interviewstudie, die wir dann angefangen haben, eben das erstmal sozusagen als Theoretical Sampling vorausgeschickt und haben eben nicht nur in Wien gefragt, was nahegelegen hätte, natürlich auch unter Pandemie-Gesichtspunkten geht man nicht so weit, sondern haben dann in Oberösterreich auch angefangen zu forschen. Ich habe bislang in den Daten das noch nicht wirklich erkennen können, dass wir da nun irgendwie etwas haben, wo man sagen, ja, das bewahrheitet sich da, aber das mag auch daran liegen, dass wir nun eben mit diesen Interviews erstmal sehr nach dem Schneeballprinzip vorgegangen sind, also wirklich geguckt haben, mit wem können wir sprechen, mit wem können wir vor allem so ausführlich sprechen, und die Interviewführung ist deswegen ganz besonders schwierig, weil wir als WissenschaftlerInnen hier ganz eindeutig einem Lager zugeordnet werden, und zwar dem gegnerischen Lager. Und deswegen ist es ganz, ganz schwierig, nun tatsächlich Interviews zu führen, die eben dann nicht sehr, sehr schnell sehr, sehr zumachen. Hier eine kurze Übersicht zu dem, was uns dann interessiert hat in diesen Interviews. Zum einen eben die die Selbstpositionierungen im Verhältnis zum Diskurs. Und beim Diskurs muss man natürlich immer auch beachten, dass wir SozialwissenschaftlerInnen an diesem Diskurs auch beteiligt sind. Ja, und die Frage, da, sagen, wie setzen sich die Leute dazu ab? Dann insbesondere die Sinnlogik, die die Leute anwenden. Und da haben wir eben versucht, so fallspezifische Verläufe erstmal zu skizzieren und dann das, was eben auch den Titel des Vortrags jetzt gegeben hat, nämlich die Frage der sozialen Bezugsgrößen, also die Frage, inwieweit kann man hier Small Life Worlds feststellen. Und wenn ich von Small Life Worlds rede, dann meine ich jetzt nicht einfach die lebensweltlichen Bezüge im Sinne von, wo hängt man denn so rum, sondern ich will mit der Logik, die Anne Hohner eben in dieses Konzept hineingelegt hat, vielleicht stärker als Benita Luckmann noch, nach einer bestimmten Aktivität suchen, eine Teilzeitaktivität, wie Anne das genannt hat, ja, die eben sozusagen das verbindende Element ist und wirklich auch die Relevanzhierarchie ausmacht. Und das verbindende Element ist, das sage ich deswegen so stark, weil es mir nicht darum geht, nun zu sagen, das geht um die Corona-Proteste, das wäre sozusagen der lebensweltliche Bezug oder sowas, sondern mir geht es wirklich darum zu gucken, was ist sozusagen die verbindende Tätigkeit, die hier stattfindet. Gut, und jetzt, ich kann da natürlich nicht im Detail drauf eingehen, ich will nur zeigen, wie wir da gearbeitet haben. Also wir haben versucht, aus diesen sehr, sehr langen Interviews dann eben sozusagen diesen Verlauf nachzuzeichnen, also im Grunde nach diesen situativen Entscheidungen zu fragen. Und man sieht es jetzt hier so an diesen blauen Bällen, dass das sozusagen mit einer bestimmten, und zwar jetzt einfach erstmal aus der Selbstdarstellung, ja, nicht von uns, sondern wie beschreiben Sie sich selber, einer unkritischen Haltung beginnen kann, dann taucht was auf, was Skepsis ist, und da haben wir immer geguckt, ist es jetzt irgendwas, was aus dem Diskurs, wo explizit auf den Diskurs verwiesen wird, oder ist es etwas, wo man sagt, da beschreiben Sie ein Umfeld, da beschreiben Sie irgendwas im Kontext, und so sind wir da im Grunde durchgegangen, um dann eben zu so einer Position zu kommen, ich lasse mich sicher nicht impfen. Ja, das mache ich auf gar keinen Fall. Und das nimmt dann unterschiedliche Verläufe. Die meisten Fälle zeigen dann sehr deutlich, dass man tatsächlich aktiv danach sucht, wo sind Leute, mit denen man sich austauschen kann? Wo sind Leute, die eben nicht sofort zumachen, ja, also Kommunikationsabbruch, die Befürworter sind, mit denen rede ich nicht mehr, mit denen kann man nicht reden, das ist die Normalerfahrung gewesen, also will man mit Leuten sich zusammentun, mit denen eben die Gespräche noch stattfindet, und das sind Konflikte, ja, das sind also sozusagen wirklich zum Teil Abbrüche im Freundeskreis und neue Geschichten, auch in Familien, ja, dass man einfach nicht mehr da reinkam. Und jetzt ist nur zur Visualisierung, ja, wo man dann eben nach Diskurs und lebensweltlichen Bezugsgröße, wenn ich Bezugsgröße sage, dann meine ich das immer so in der Logik von Shibutani, auf den sich Benita Luckmann ja bezogen hat mit diesen Small Life Worlds, nämlich welche Gruppe ist denn eine, die so deren Argumente, deren Debattenbeiträge, deren irgendwie Verlautbarungen für mich relevant sind in der Argumentation dessen, was ich tue. Ja, dieses herauszuarbeiten war unser Problem, und wir haben das natürlich immer auch ein bisschen auf Polarisierung hin diskutiert. Zum einen, weil wir ja den Bielefelder Kongress hatten, der das im Thema hatte, aber weil eben die Polarisierung auch in dieser wissenschaftsskeptischen oder Wissenschaftsskepsis-Forschung so stark ist. Gut. Das war sozusagen, diese fallspezifischen Verläufe waren erstmal so das Erste, was wir gemacht haben, und dann haben wir parallel Diskursanalyse versucht. Da sind wir noch mittendrin, das ist nicht abgeschlossen, deswegen haben wir uns auch in der Literatur umgeschaut, welche Diskursanalysen gibt es denn schon, und die bestätigen das, was wir selber natürlich auch sozusagen erfahren haben aus den Debatten, nämlich hier ganz klare Gegenüberstellung, ganz klare Abgrenzungen, sagen die bestimmte Labels vergibt, Verschwörungstheoretiker, Kurvidioten, Rechtsradikale und so weiter. Und aus den Interviews merkt man sehr stark, wie gekränkt die Leute darüber sind. Ja, und das ist etwas, was eben die Diskursanalysen herausarbeiten. Und in dieser Forschung wird auch eben darauf hingewiesen, dass das natürlich auch einebnet, wo sind denn tatsächlich auch berechtigte Einwände gewesen gegen bestimmte Maßnahmen. Das war sozusagen in diesem Sinne, war da eben keine Diskussion möglich. Und wir haben nun versucht, unsere eigenen diskursanalytischen Schritte und das, was wir aus der Literatur kennen, zusammenzubringen und eine Subjektposition, die da ganz offensichtlich ist, ist die des unverantwortlichen Ungeimpften. Ja, das ist eine ganz, ganz starke Position. Ja, und die implizite Gegenposition ist natürlich sozusagen der verantwortungsbewusste Geimpfte, der eben solidarisch ist und sich irgendwie alle Möglichkeiten nutzt, damit irgendwie geregeltes Zusammentreffen und so weiter wieder möglich ist und dass diese Subjektpositionen einflussreich sind, wissen wir alle, weil sie eben sozusagen sich materialisiert haben in, du hast einen Ausweis, ja, du hast einen grünen Pass, du hast ein Zertifikat und da steht drauf, wozu gehörst du, ja? Und den musst du mit dir führen und den kannst du sozusagen auch, den kannst du ständig gefragt werden. Du hast Zugangsbeschränkungen. Das ist das, was, das war der eine Text, den ich, glaube ich, gegeben, was eben dann auch in den Interviews so deutlich wurde, weil man die einfach gar nicht mehr in irgendwelchen öffentlichen Räumen machen konnte, weil die Leute, wir hatten zu der Zeit dann einen Lockdown für Ungeimpfte und die durften tatsächlich irgendwie nicht auf die Straße. Und jetzt haben wir uns eben aus diesen Interviews angeschaut, wie positionieren sich die Leute gegen diese Subjektpositionen? Ja, das sind sicherlich mehrere, die ich jetzt gezeigt habe. Dies ist wahrscheinlich die markanteste gewesen, die sagen deutlichste, aber das ist eben, wie gesagt, noch nicht fertig. Und da sieht man jetzt so aus den Interviews, ja, was sind da nun sozusagen so Positionen, die sich verdichten lassen? Und wir haben zwei Selbstpositionierungen gefunden. Das eine ist eben die wir der Wissenschaft nicht mehr vertrauen und sagen, das hat unterschiedliche Nuancen, aber es hat ganz stark, also dieses nicht mehr ist ein sozusagen in der Beschreibung ein ganz wichtiger Punkt, nämlich es resultiert sozusagen aus einem Prozess, der ganz, ganz häufig als eigenes Recherchieren beschrieben wird. Wir haben uns das selber angeschaut, ich habe mir das selber angeschaut, finde da eben anderes und finde ich sozusagen in der öffentlichen Kommunikation nicht wieder. Und mit diesen eigenen Recherchen habe ich was in der Hand, was ich dann eben mit anderen auch besprechen kann und was die Grundlage ist für mein Handeln, ja, für meine Entscheidungen, sich impfen lassen oder nicht impfen zu lassen. Und die andere Selbstpositionierung hebt sozusagen stärker darauf ab, dass man sich als Minderheit versteht, auch als marginalisierte Gruppe, dass man keinen Resonanzraum hat. Und diese Selbstpositionierung, da ist sozusagen eine ganz starke Logik drin. Ich muss kämpfen für meine Position. Ja, das heißt, es ist nicht meine Privatsache, sondern ich muss quasi missionieren oder jedenfalls sagen, dieses auch im Bekanntenkreis, also in jedem Aufeinandertreffen auch wirklich explizieren. Ja, also diese kämpferische Position. Und ich bin noch nicht ganz dahinter gekommen, was eines der Motive sein könnte. Aber wenn man sich diesen zweiten Verlauf, das ist unser drittes Interview, deswegen heißt Verlauf 3, anschaut, dann ist der wesentliche Unterschied der, dass eine kritische Haltung schon zu Beginn markiert wird. Also nicht eine unkritische und dann ein Verlauf, sondern wir waren schon kritisch und ich meine, dass diese Kritik auch dann irgendwie stehen zu müssen und vortragen zu müssen, dass das möglicherweise sozusagen etwas sein könnte, was hier wichtig ist. Wieder halt dieses Recherchieren beginnen und dann geht es immer natürlich um die Frage, welche Medien lese ich, beziehungsweise was finde ich in den Medien und auch da wieder die Frage, inwieweit läuft das im Grunde auf eine Polarisierung oder auf einen Konflikt heraus. Ja, was da sozusagen in beiden so offensichtlich wird, ich hatte es schon erwähnt, ist irgendwie, es gibt eine Bewegung, da will ich dazugehören, es gibt irgendwie die Basis, da will ich dazugehören. Ja, also sagen dieses sich irgendwie verorten mit anderen, die oder sich zusammentun mit anderen, die eben vielleicht der eigenen Position näher sind als das bisherige Umfeld. Gut, jetzt sagen, wenn man nun dieser Spur nachgeht, ja, dass es hier sich um eine kleine Lebenswelt handeln könnte, dann ist für mich zum einen aus der Debatte heraus, die wir dann in diesen Jahren geführt haben, dieser Punkt wichtig gewesen, dass schon Benita Luckmann bei ihrer Beschäftigung mit diesen kleinen Lebenswelten auf dieses Problem hingewiesen hat, dass diese Subuniversen, wie sie das beschreibt, einerseits nichts sozusagen Eigenständiges sind, also lebensphänomenologisch gesprochen, du musst immer wieder in die Alltagswirklichkeit zurück, du musst aus dieser Teilzeitwelt wieder heraus. Aber Benita Luckmann hat sozusagen so die Gefahr thematisiert, es könnte sowas wie eine Abkopplung geben, also Parallelgesellschaft oder irgendetwas, wo man sagt, also hier isolieren sich die Leute in gewisser Weise. Und ihr Argument war, was in moderner Gesellschaft zunehmend fehlt, sind die vermittelnden Institutionen. Also irgendetwas, was das kleine Lokale und das große Ganze irgendwie zusammenhält. Und Hubert hat dann schon sehr früh dagegen gehalten und hat gesagt, aber wir haben ja Kommunikation. Ja, das könnte so eine Brückenfunktion einnehmen. Also sozusagen zum einen hohe Binnenkommunikation in diesen kleinen Lebenswelten, aber zum anderen eben auch die Diskurse, die hier eben eine wichtige Brückenfunktion übernehmen können. Allerdings haben wir es natürlich gerade mit den neuen Medien, die eben auch nicht für Benita Luckmann oder wahrscheinlich auch 95 noch nicht so absehbar waren, natürlich eine Fragmentierung, ja, also da wissen die Berufenden besser, Barbara, sozusagen, wie stark man das verfolgen kann, aber es ist vielleicht ein bisschen eine andere Situation. Ja, das war so, ist so der eine Punkt, den ich spannend finde, aber natürlich noch nicht beantworten kann. Das Zweite, was mich beschäftigt hat, und darauf will ich jetzt abschließend hinaus, ist diese Überlegung von Anne Hohner, dass nun diese kleinen Lebenswelten, die nicht deswegen klein sind, weil wenig Leute drin sind. Die sind nicht klein, weil es wenige Leute sind, sondern das Klein soll eigentlich nur verdeutlichen, es ist sozusagen ein Fokus, ein Aspekt, um den es hier geht, der eben diese Relevanz ausmacht. Und die sind aus der Erfahrung des Einzelnen überschaubar. Ja, die sind sozusagen, dadurch, dass sie eben fokussiert sind auf einen bestimmten Aspekt, haben sie sozusagen gegenüber dem vielleicht undurchsichtigeren oder unverständlicheren Ganzen diesen Vorteil von, hier kenne ich mich aus, hier weiß ich irgendwie Bescheid, hier kann ich mitreden, hier ist das wichtig, was ich tatsächlich auch sehe. Und Anne Hohner sagte dann, Small Life Worlds vermitteln einen subsinnwältigen Interpretationsrahmen zur Bewältigung zunächst spezieller, grundsätzlich aber auch allgemeiner Probleme des Einzeldaseins in der modernen, anonymen, abstrakten Gesellschaft. Und genau darauf mein Fokus in die eigene Empirie, aber eben auch in die Forschung, die zur Impfskepsis generell, aber eben auch zur Impfskepsis und Pandemiebedingungen, also Covid-19-Pandemie, schon da waren. Also irgendwie in diesem Prozess entsteht der Verdacht oder die Gewissheit, dass irgendetwas nicht stimmt. Und in dieser Grundstimmung, die Leute thematisieren, kommt diese Impfung, und diese Impfung hat diesen unmittelbaren Körperbezug, nämlich jetzt soll ich irgendetwas tatsächlich, sozusagen, es ist nicht mehr einfach nur, ich muss zu Hause bleiben, sondern jetzt soll mir tatsächlich etwas zugeführt werden oder ich soll mir was zuführen. Und die Leute, das war sozusagen der Punkt, an dem kein Zurück mehr gab. Ja, also da musste man sich entscheiden, gehöre ich hierhin oder gehöre ich dorthin. Und in dieses sozusagen, in diese Erfahrung legt sich dieses eigene Recherchieren hinein, dieses sich selber Informationen beschaffen, selber einen Standpunkt zu entwickeln, der eben in der Öffentlichkeit nicht sichtbar wird. Und das ist etwas, das mir ganz wichtig zu betonen, das nicht nur jetzt für diese Corona-Pandemie gilt, sondern das bestätigt die Forschung vorher schon, ja, dass die Leute dieses Doing your own research ganz, ganz wichtig nehmen. Ja, mag etwas damit zu tun haben, dass es eben um die eigenen Kinder geht, die eben von diesen, in der Regel fangen die Leute an, sozusagen sich damit zu beschäftigen, wenn es um die eigenen Kinder geht, so diese Forschung. Und dann muss man sozusagen gegenüber den Ratschlägen eben sich genau überlegen, will ich das oder nicht. Ja, und eben in unseren Daten habe ich das schon gezeigt. Ja, also das wäre sozusagen die Vermutung, ja, dass das sozusagen die Teilzeitaktivität ist, um die es hier geht. Ich habe es beim Bielefelder Vortrag mal gesagt, ja, ich habe so den Eindruck, diese Lockdown-Phasen waren wirklich Momente, in denen die Leute nächtelang, tagelang, nächtelang vor dem Computer saßen und wirklich gesucht haben und dann passierte etwas, nämlich sagen Aha-Erlebnisse. Man hat Dinge gefunden, ja, man hat Bezüge herstellen können, man hat festgestellt, aha, dieser Autor taucht an der Stelle wieder auf. Ja, dieser hat mit dem was zu tun. Also dieses Erkennen von Wissenschaft ist irgendwie, da menschelt es. Da sind Leute, die waren mal erst in Bonn und dann sind sie jetzt an der Charité und vielleicht hat was die Position gar nicht so viel mit dem Inhalt zu tun, sondern eher Unverträglichkeit. Diese Erfahrung ist da tatsächlich, hat da tatsächlich stattgefunden. Gut, und nun komme ich zum Schluss und versuche nun diese Beobachtung, diese Vermutung zu kontrastieren mit dem, was nun in der Literatur generell jetzt zu diesen Corona-Protesten und der Impfskepsis zu finden ist. Und man sieht es an, deswegen habe ich es hier so mal aufgestellt, es hat was mit Epistemologie zu tun. Ja, also die ganzen Argumente und Versuche nach Erklärungen entzünden sich sozusagen am Epistemischen, ob das nun die Bognersche These ist. Hier werden sozusagen Wertkonflikte als Wissenskonflikte ausgetragen. Ja, also das heißt, diese Art von Politik, wie sie während der Pandemie gemacht wurde, hat im Grunde diese Politik der alternativen Fakten hervorgebracht. Die These von Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey, sozusagen die Suche und das Finden einer Gegenepistemologie, der Ausweg der Mittelschicht aus dem Paradox der Risikogesellschaft sei, und das besteht darin, dass man einerseits immer stärker von Expertise abhängig ist und zum anderen aber als sozusagen individualisierungsbedingt sowas wie eine kritische Haltung entwickeln will und das sozusagen eine eigene Position erfordert. Und bei Amlinger und Nachtwey genauso wie bei Stefan Lessenich geht es dann in eine relativ stark psychologische Deutung, habe ich den Eindruck, nämlich eben so Fragen der Kränkung, des Narzissmus, das Gefühl des Nichtgenügens, Nervosität, solche Überlegungen, wo ich den Eindruck habe, es ist zumindest spannend, alternativ dazu, es leuchtet ja ungeheuer ein, aber es ist nun eben nicht Soziales aus Sozialem zu erklären, sondern aus Psychologisches, deswegen die Suche finden wir eben über Situation, über Lebenswelt, eventuell andere Erklärungen. Die Epistemologie der einfachen Leute, dieser science-related Populism, der wird in der Impfskepsis sozusagen ein bisschen verkompliziert, nämlich in der Erkenntnis, es gibt da sowas wie eine gemeinsame, geteilte Epistemologie, aber es gibt unterschiedliche Repertoires, gerade in dieser Mittelschicht, nämlich entweder sozusagen so eine ganz naive Haltung zu entwickeln oder eben eine, die sagt, ich muss es mir selber erarbeiten. Ich muss mir meine eigene Wissenschaft betreiben. Und meine Vermutung ist, dass wir es im Grunde hier mit einem Aufeinandertreffen haben, zu tun haben, das weniger eine Krise der Wissensgesellschaft impliziert, als das, was Till Eil als Crisis of Expertise bezeichnet hat. Und das ist dann sozusagen nicht eine Krise, also sozusagen dann wäre es keine Wissenschaftsskepsis in dem Sinne, wie es im Forschungsstand derzeit diskutiert wird, sondern was Eil herausarbeitet mit dieser Autobahnmetapher, ja, da sagt er, eigentlich ist das Problem, und das ist das, was die Leute während der Pandemie gesehen haben, ist sozusagen die wissenschaftliche Politikberatung, da gibt es viele, die ja schon dazu gearbeitet haben, das heißt, hier trifft im Grunde sozusagen auf der Mittelspur, trifft sozusagen hier die Geschwindigkeit von Politik und Rechtsprechung und die Langsamkeit von Wissenschaft zusammen und erzeugt irgendetwas, das so als solches nicht thematisiert wurde, nämlich dass das sozusagen eine andere Zeitlogik ist, weder so langsam wie Wissenschaft, noch so schnell wie die exekutive Politik, die wir während der Pandemie hatten, sondern irgendwas dazwischen. Und dass es zu langsam gehen kann, hat die großartige Studie von Evans über die britische Pandemiebekämpfung gezeigt. Der hat nämlich sehr schön herausgearbeitet, dass diese Follow-the-Science-Strategie, die dort angewendet wurde, nämlich sehr, sehr lang auf die quasi langsame Spur sich zu verlassen, das erzeugt hat, was kaum verständlich war, nämlich nachdem wir schon wochenlang die Bergamo-Bilder von Italien hatten, hat Großbritannien fast das Gleiche 6-7 Wochen später bekommen, weil sie immer gewartet haben, bis die Ergebnisse nun tatsächlich da sind. Also das heißt, es kann zu langsam gehen, es kann aber auch natürlich zu schnell gehen. Und diese sozusagen Mittelspur ist, wo die Konflikte eigentlich entstehen. Und meine Vermutung wäre nun, und das zeigt sich eben auch materiell in dem, in was sich dann diese Policy Science oder ja, Ressortforschung, diese Empfehlungen, die da gegeben werden, niederschlagen, nämlich sozusagen etwas, was mit Vorläufigkeit gekennzeichnet ist, was man weiß, da kommt wieder eine neue Richtlinie. Ja, also das zeigt sich daran. Und meine Vermutung wäre, dass man diese Krise der Expertise, ja, die sich eben sozusagen wirklich auf Expertise und nicht einfach auf Wissenschaft bezieht und dieses Doing Your Own Research aufeinander beziehen muss, um zu verstehen, was da passiert tatsächlich. Damit komme ich zum Schluss, um nicht noch, ohne nochmal zu betonen, dass wenn ich nun sage, dass das eben ein Teil dieser sagen, Gemengelage ist, die wir kennzeichnen, dass ich keineswegs sagen wollen würde, dass das nun die gesamte Corona-Protestbewegung erklärt, ja, sondern ich meine, es gibt vertraute Lebenswelten innerhalb dieser Gemengelage und die lassen sich möglicherweise so erklären, das wäre jedenfalls der Versuch. Vielen Dank.
Rich Text sozusagen. Ich habe mich zum Teil da hineingelesen mit einem Text, den wir hatten, auch aus dieser Studie und haben mir da auch zum Teil Gedanken gemacht über diesen Text und werde jetzt sozusagen reagieren eigentlich auf beide Texte. Und zwar aus einer Perspektive von Kommunikation, aber eher nicht medienwissenschaftlich, nicht aus der Perspektive der mediatisierten Kommunikation, sondern was mich fasziniert an deiner Studie ist diese Schnittstelle zwischen Öffentlichkeit und Privatheit und die Frage, wo hier die Lebenswelten eigentlich angesiedelt sind, weil was du zeigst in deinen Studien ist immer letztendlich operiert an dieser Schnittstelle, auch in diesem Text, den du uns zur Verfügung gestellt hast. Drei Punkte dazu. Zum einen finde ich es wunderbar, dass du diese Impfgegnerschaft als Prozess begreifst und somit praktisch versuchst, die einzelnen Schritte nachzuvollziehen und auch rekursive Momente, die in diesem Prozess auftreten. Und da ist natürlich dann wirklich, und das zeigst du auch in deinen Texten, interessant, wie in diesem Prozess immer wieder die Selbstidentifikation und die Selbstpositionierung gegen etwas anderes, nämlich Öffentlichkeit, Staat, öffentliche Meinung, die Herrschenden, also sozusagen ständige Abgrenzungsprozesse sichtbar werden und dann auch rekursive Momente der wie Art Self-Fulfilling Prophecy hier immer wieder eine Rolle spielen, nämlich die Wahrnehmung des Außenseitertums, die Wahrnehmung der Minderheit und gleichzeitig dieses Gefühl der Exklusion von einer Mainstream-Öffentlichkeit. Und das mag man unterbrochen sein in großen Demonstrationen, aber in dieser Mikrobeobachtung dieser Impfgegner spielt es ja immer eine starke Rolle, dass sozusagen die Impfgegner oder die Leute, die ihr befragt haben, sich immer wieder hier abgrenzen und da auch Öffentlichkeiten konstruieren. Ja, also es ist ja nicht objektiv, was jetzt Mehrheit denkt, sondern da immer wieder Konstrukte von Öffentlichkeit relevant gemacht werden in diesem Prozess. Und da haben wir natürlich eine Reihe auch von Forschungen, wie man öffentliche Meinung wahrnimmt und auch wann öffentliche Meinung als Bedrohung wahrgenommen wird und dazu führt, dass man denkt, man muss schweigen und man kann seine Meinung nicht mehr offen sagen. Und ihr zeigt es auch, dass das weiter in diesem Prozess diese Gefühle von Devianz eben so stark gemacht werden, dass soziale Beziehungen abgebrochen werden. Also immer an dieser Grenze von öffentlich und privat, so dass letztendlich neue Gruppen entstehen und neue Privatheiten auch entstehen. Das zeigt ja auch, dass soziale Beziehungen abgebrochen werden. Das ist der eine Aspekt, der mich fasziniert an dieser Studie. Der zweite Aspekt, der beschäftigt sich mit diesem Thema der eigenen Recherche. Du hast ja sozusagen schön beschrieben, wie Impfgegner dann anfangen, sozusagen bessere Wissenschaftler zu werden als die wahrgenommenen offiziellen Experten. Und da spielt natürlich die Kommunikationsumwelt. Also es spielen nicht nur die kleinen Welten, sozusagen der PC im Wohnzimmer eine Rolle, sondern letztendlich die ganzen Kommunikationsökologien, dass eben Recherche nicht wissenschaftliche Recherche ist und es wird nicht im Harvard Journal of Medicine recherchiert, sondern es wird recherchiert in einer Netzwerklogik. Und diese Netzwerklogik führt dann mehr oder weniger pfadabhängig auch zu diesen Communities der Devianten, so dass eben dieser selbstwahrgenommene Ausschluss von einem Mainstream, diese Bemühungen um eigenes Wissen letztendlich vom Regen in die Traufe führt, so dass, weil eben die Kommunikationsumwelten und die Dynamik der Recherchen einen unmittelbar in soziale Netzwerke führt, wo eben Impfgegner aktiv unterwegs sind, so dass eben man nicht sagen kann, okay, hier hat man ein neues objektives Wissen gefunden und man weiß, warum man gegen die Impfung ist, sondern man hat sich eigentlich auch in seiner Meinung verstärkt, dass die Skepsis angebracht ist. Gut, das sind meine zwei wichtigsten Punkte, was die Kommunikation angeht. Ich habe noch einen Punkt und den hast du jetzt gar nicht angesprochen, der ist mir deutlich geworden bei der Lektüre dieses Textes, wo ihr beschreibt, wie ihr vorgegangen seid mit in tiefen Interviews mit Impfgegnern während des Lockdowns. Das hat mich total fasziniert, weil ihr beschreibt, wie ihr spazieren gegangen seid mit Impfgegnern, weil das war fast schon eine subversive Tätigkeit und wie dann Impfgegner, wenn sie an die Kreuzung kommen, wo ein Polizist steht während des Lockdowns, sich abgedreht haben und gesagt, oh, da steht die Polizei, da steht die Polizei, also dieses Bedrohungspersonal. Und da habe ich mich, und das hat alles stattgefunden, auch in Kooperation mit den Forscherinnen und Forschern, die mit den Impfgegnern sich unterhalten haben. Und da sind Komplizenschaften entstanden. Und da wollte ich nochmal nachfragen und dich auch bitten, dass du das in der Diskussion nochmals beschreibst, dieser methodische Zugang, den ihr da gefunden habt in dieser Studie, weil plötzlich waren die Forscherinnen die Komplizen der Impfgegner und man hat sich sozusagen beim Spazierengehen gegen die Polizei irgendwie wehren müssen oder in der Wohngemeinschaft, wo man dann die Küche verlassen hat, weil man Angst hatte, die andere Person unterstellt einem da abweichendes Verhalten. Also diese Rolle nochmals der Erforschung von solchen devianten Positionen und Ängsten, die sich dann kristallisieren in diesem Prozess der selbstwahrgenommenen Gegnerschaft gegen den Staat und auch gegen die Wissenschaft. Das hat mich sehr fasziniert. Danke sehr.
Ja, mir hat das auch sehr gut gefallen, wie sozusagen dieses Thema abgeschichtet wurde und auch über die kleinen Lebenswelten. Das finde ich einen extrem anregenden Zugang. Ich wollte vielleicht zu Anfang nochmal daran erinnern, dass natürlich die wissenschaftliche Lage zu Beginn und auch in der Mitte der Corona-Pandemie selber natürlich auch sehr unsicher war. Wenn man sich jetzt im Nachhinein anschaut, was da alles an wissenschaftlichen Aussagen getätigt wurde, von den Modellierern bis hin zur Empfehlung für Null-Covid, die sich auch als unrealistisch erwiesen haben, über die Frage der Diskussion, ja, Impfung für Kinder und Jugendliche, andere politische Bewertungen als durch die Impfkommission. Wir haben kein genaues Zahlenmaterial gehabt, also es war ein statistischer Blindflug. Man wusste nicht, wie die tatsächlichen Inzidenzen sind. Man konnte die sozialen nicht genau aufschlüsseln, auch räumlich nicht genau aufschlüsseln. Wir wussten Fragen der Mortalität nicht zu klären, also sterben die Leute an oder mit Covid. Masken wurde zu Anfang gesagt, Masken nützen nicht, soll man nicht tragen. Dann war hinterher eine Maskenpflicht, Verweildauer auf Parkbänken wurde bestimmt. Also es gab unglaublich viele öffentliche, wissenschaftliche und politische Kommunikation, die man, selbst wenn man jetzt kein Wissenschaftsskeptiker ist, für irritierend halten kann. Und Leute, die vielleicht eine große Distanz zur Politik haben, für die sind natürlich solche Maßnahmen nochmal doppelt schwer nachzuvollziehen, gerade wenn es so einen starken politischen Zickzack-Kurs hat. Und ich glaube sozusagen, man könnte natürlich jetzt sagen, da hat im Prinzip auch der autoritative Charakter von Wissenschaft, also zu sagen, wie die Sachen sind, wie die Dinge sind, gelitten, weil man sehr stark sozusagen an diesem wissenschaftlichen Erkenntnisprozess, den wir kennen, dass sich das alles vorläufig ist und auch wieder ein Stück weit ändern kann im Lichte neuer Daten, anders bewertet worden ist. Sozusagen die Öffentlichkeit hat da sehr stark dran teilgenommen und diese Teilnahme selber führt natürlich zu bestimmten, ja, ich sag mal, sozusagen zu so einem Entthronen des wissenschaftlichen Prozesses selbst. Es gibt ja so etwas, was Peter Strohschneider in einem wunderbaren Aufsatz, den er dann später zum Buch verarbeitet hat, den naiven Scientismus genannt hat, ne? Also diese Wissenschaftsgläubigkeit, Follow the Science, ist ja so ein Slogan. Und eigentlich sagen wir ja, was ist denn Wissenschaft mit Merton? Institutionalisierte Skepsis, Vorläufigkeit, viele Randbedingungen formulieren. Und von daher ist es unglaublich kompliziert, natürlich auch für uns zwischen Wissenschaftsskepsis und wissenschaftlicher Skepsis zu unterscheiden. Das eine ist gewollt und notwendig, das andere ist ein großes Problem. Und sozusagen genau diese Scheidelinie hinzubekommen, und ich glaube, da kann euer Projekt doch eine ganze Menge zu leisten, nämlich mit der These, dass es so etwas gibt wie, sag mal, eigenständige epistemische Communities, die sozusagen mit dem gesamten wissenschaftlichen Feld nichts mehr zu tun haben und die ihre gesamte Wissensgenese auf so etwas wie einem konfirmatorischen Bias aufbauen. Also sie suchen nicht mit derselben Intensität nach Gegenevidenzen, sondern sie suchen eigentlich die Bestätigung in allem Material. Und genauso sind diese Suchprozesse natürlich auch. Und wenn es solche Communities und auch Formen politischer Mobilisierung gibt, dann führt das natürlich auch dazu, dass man stärker, ich sag mal, elektive Bindungen aufbaut. Also zu Leuten, die man sich selbst auswählt, auf Grundlage einer Gesinnung oder Orientierung oder einer gemeinsamen Bewertung der Lage. Und da passen natürlich diese kleinen Lebenswelten unglaublich gut dazu. Es fällt vielleicht auch leichter, wenn man nicht in einem dörflichen Kontext oder mit seinen Arbeitskollegen nur interagieren muss, sondern wenn man sich im Internet letzten Endes diejenigen, die einen auch affirmieren, in der eigenen Weltsicht relativ gut aussuchen kann. Es könnte auch sein, sozusagen, dass der politische Prozess oder andersrum, dass der wissenschaftliche Prozess zu stark politisiert wurde. Ich habe mal ein Interview gelesen mit dem Leiter der Kampagne, der portugiesischen Impfkampagne. Und da haben sich, 90% freiwillig impfen lassen. Und die haben gesagt, wie hat er das eigentlich gemacht? Da hat er gesagt, no politics. Also sobald die Politik ins Spiel kommt, färbt das natürlich auch auf die Wissenschaft ab und die Unterstellung, dass da sozusagen instrumentelle Erwägungen mit einer Rolle spielen in der Auswahl bestimmter wissenschaftlicher Beurteilungen oder Sachfragen. Also von daher, glaube ich, ist gerade so eine Situation, wo das extrem unsicher und vorläufig ist und ganz viel in Bewegung ist und auch der Suchprozess, es ist, glaube ich, schwierig, als Politik immer zu verkünden, es gibt nur das eine. Die Leute gucken ja auch über Grenzen hinweg. Also in Österreich gibt es dann vielleicht eine Impfpflicht, in den meisten anderen Ländern der Welt nicht. Ich war letzte Woche in Schweden. Wenn man sich da mit Wissenschaftlerinnen wie uns unterhält, die sagen, ja, komisch, was ihr da alles gemacht habt. Obwohl die eigentlich im selben epistemischen Frame eigentlich operieren wie wir. Klaus Krämer hatte jetzt so einen Aufsatz in der Soziologie, wo der auch letzten Endes von seiner Feldforschung berichtet. Und für uns ist es natürlich schon eine Frage, kann das denn sein, dass sozusagen Episteme, dass die so stark kulturabhängig sind, innerhalb eines gemeinsamen wissenschaftlichen Systems, dass man sozusagen in Schweden zu einer völlig anderen Beurteilung kommt, als in Deutschland oder in Österreich. China, jetzt eine Diktatur, kommt zu einer völlig anderen Beurteilung als Bolsonaro, der jetzt vielleicht auch in Richtung Diktator sich gerne entwickelt hätte. Also es gibt natürlich auch viele sozusagen Varianz zwischen Ländern, die für diese Leute natürlich begründungspflichtig ist und die natürlich auch sowas erlaubt wie so ein Venue-Shopping. Also man kann dahin gehen, wo es gerade zu dem passt, wie man die Dinge selber versteht. Das ist ja auch ein Vorteil sozusagen dieser, für diese Leute ein Vorteil dieser internationalisierten Welt. Ich will das jetzt auch gar nicht zu lange machen. Aber vielleicht nochmal zu dem, was auch in dem Papier steht. Das finde ich sehr interessant, weil da der räumliche Bezug eben sehr stark ist. Vielleicht kann man sagen, ja, eine Impfpflicht ist natürlich per se schon mal schwierig. Die ganze Verhaltensökonomie würde sagen, die fordert natürlich auch zur Form von Reaktanz heraus. Also ich impfe mich deswegen nicht, weil ich es muss. Da weiß man ja sozusagen, dass freiwillige Entscheidungen häufig getroffen werden, selbst wenn man nicht vollständig davon überzeugt ist, aber weil sie gerade freiwillig sind. Ne? Also beim Blutspenden ist das zum Beispiel der Fall. Viele Leute spenden freiwillig Blut. Wenn man ein Zwangssystem einführt, versuchen sie das zu vermeiden. Und das ist hier natürlich auch eine Form von Reaktanz. Aber sozusagen die Leute werden dann im öffentlichen Raum doch irgendwie zu Parias. Na, also sie fühlen sich nicht mehr wohl. Es gibt plötzlich einen Entzug von Bewegungslizenzen, wenn man das so will. Eigentlich auch ein Entzug von Freiheit. Man kann im öffentlichen Raum, jetzt in den Plattenladen, der da beschrieben ist, man kann da nicht mehr ohne weiteres reingehen in Bereiche, wo man sich sonst völlig ungezwungen und unproblematisch bewegt hat. Und der eigene Körper wird eigentlich als kontaminierender oder Risikokörper kodiert. Das ist nichts anderes, was auch sonst an der Grenze passiert. Von daher war das für mich schon sehr interessant. Da würde ich sagen, das ist eigentlich so eine Art von Vergrenzung des öffentlichen Raums. Viele Grenzen machen ja auch Gesundheitstests oder Kontrollen. Man muss nachweisen, dass man nicht HIV-positiv ist etc. oder andere Krankheiten nicht hat. Und das ist dann sozusagen in den allgemeinen öffentlichen Raum hineingebracht worden. Und das erzeugt natürlich unglaublich starke Emotionen. Das sitzt eben auf der Haut. Und also diese Art von sozialer Ausgrenzung, das ist eben ein Typus von Othering, ein klassifikatorischer Prozess im öffentlichen Raum, der die Leute nochmal doppelt markiert. Also sind nicht nur anders im Hinblick auf ihre Gesinnung oder auf ihr Weltverständnis oder auf ihre Wissenschaftsskepsis, sie sind eben auch anders im Hinblick auf sozusagen die Legalität ihres Aufenthalts, im Hinblick auf ihre Körperlichkeit und sonstige Dinge. Und da wollte ich vielleicht nochmal nachfragen, ob man das noch ein Stück, auch für uns raumsoziologisch nochmal ein Stück weiter denken kann.
Ihr habt vieles viel schöner gesagt, viel präziser nochmal und auch ein paar Überlegungen angestoßen, die ich selber gar nicht so drin hatte. Also ich nehme sehr, sehr vieles einfach erstmal an und muss es durchdenken und kann jetzt auch so schnell gar nicht drauf antworten. Also diese Schnittstelle Öffentlichkeit und Privat, da beschäftigt mich selber genau auch diese Konstruktion von Öffentlichkeit. Und da kommt natürlich diese digitale Öffentlichkeit oder wenn man es so nennen will, noch mit rein. Da frage ich gerne dann später nach, auch zu der Literatur, wenn du sagst, da gibt's natürlich auch schon wahnsinnig viel Literatur dazu. Und genauso oder noch spannender war jetzt für mich diese Überlegung, dass diese Recherchetätigkeit, ja, dass da diese Netzwerklogik dann eigentlich zu einer Verstärkung führt, sich diesen Telegram-Gruppen und so weiter dann auch anzuschließen. Davon sind ja die Kolleginnen und Kollegen Amlinger und Nachtwey, aber auch die Corona-Proteststudie bei uns in Wien, die sind genau ja in diese Telegram-Gruppen reingegangen. Und ich dachte, na, das ist irgendwie zu gebiased und zu viel Selbstrekrutierung auch. Aber aus der Logik heraus ist es nochmal spannend, sich diese Dinge auch anzuschauen. Weil ihr jetzt beide auf diese, natürlich über diesen Text, auf diese Forschung eingegangen seid, diese Art der Interviewführung, das war im Übrigen überhaupt nicht geplant in dem Fall. Also obwohl ich so mich selber als lebensweltanalytisch Ethnografin verstehe, hatte ich den Eindruck, das sind jetzt erstmal ganz normale Interviews und das waren wirklich eher die Zwänge, was kann man eigentlich machen, wenn die Leute selber nicht an öffentlichen Plätzen sein dürfen? Ja, also im Café oder an die Uni oder irgendwo, wo man Interviews führen würde, sie selbst sich draußen nicht aufhalten dürfen, weil es eben diesen Lockdown für Ungeimpfte gab und gleichzeitig dann der eigene Privatraum ja einer ist, in dem dann eben solche Begegnungen geben wird und die sich auch nicht irgendwie vermeiden lassen, selbst wenn man es vorher plant, hat sich dann eben dieses zufällige Zusammentreffen der WG-Mitbewohnerin und das, also sozusagen, da wusste man, da war der Körper eben nicht mehr einfach quasi, man wusste es nicht, sondern es war klar, da ist jetzt jemand, der ist eben anderer Gesinnung
aber vielleicht eben auch Risikokörper. Wobei, wenn man es auf diese Kodierung nochmal eingeht, wir hatten ja immer diese Doppellogik und die muss man nochmal auf dieses Problem des nicht geimpften Körpers dann drauflegen, dass wir selber ja immer dieses, man schützt sich selber und man schützt andere und man kann, und ich finde, das ist auch etwas, was dann irgendwie nicht mehr mit thematisiert wurde, diese merkwürdige Überträgerlogik, die der geimpfte Körper genauso hat wie der nicht geimpfte Körper. Ja, also du bist zwar dann für dich geschützt, aber dass du diesen Coronavirus transportieren kannst, ja, und dass das eigentlich zu einer anderen Bewertung führen müsste, auch in der Frage, wie geht man mit Geimpften und Ungeimpften um, das ist irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, aus dem Blick geraten. Und also sagen, aus dieser Interview Pragmatik heraus ist dann eben die, also ich hatte noch nie so stark den Eindruck, mich mit sozusagen reflexiv, also diese sozusagen reflexive Wende zu machen wie in diesem Fall, weil man, ich habe erst über das, sagen, mich da dem Feld nähern gemerkt, wie selbstverständlich ich auf der einen Seite gelandet bin. Ja, also wie sehr man selber zum Lager gehört. Und ich hatte es, glaube ich, auf der Folie, ich habe es vergessen dann zu sagen, das, was uns in die Forschung hineingetrieben hat, waren diese eigentlich Formulierungen, die wir irgendwie dauernd mitgeführt haben, nämlich, der ist eigentlich ganz nett. Ja, aber dann kam es irgendwie zu dem in dem Gespräch, oder du glaubst nicht, die Kollegin, die Cousine, wer auch immer, ja, die ist mir eigentlich super sympathisch, aber an dem Punkt darf man einfach nicht sagen, über den Punkt darf man nicht reden, weil dann biegt es irgendwie ab. Also Leute, mit denen man irgendwie problemlos beim Yoga sein könnte, um mal das Klischee zu bringen, ja, also Vertrautheit im Sinne von wirklich, die sind aus dem gleichen Milieu, und die Frage, die uns beschäftigt hat, war, warum sind wir, also das eine Lager, wenn man Lagerdenken nehmen will, selbstverständlich in die eine Richtung abgebogen, und warum sind andere in diese andere Richtung abgebogen? Ja, was ist da, was war da eigentlich der Unterschied? Und das war der Hintergrund, und das hat uns dann eben im Laufe des Forschens hat uns dann eben in diese Situation gebracht, dass man eben den Leuten gegenüber sitzt und merkt, wie das ständig auch mit im Raum ist. Also nicht nur die Frage geimpft oder nicht, sondern die Frage, also ganz besonders deutlich war es bei denen, die diese Selbstpositionierung der Wissenschaft nicht mehr Vertrauen angehören, weil da hat man, ich hatte manchmal den Eindruck, das ist wie eine Konversionserzählung, du hörst das Herz klopfen. Und ich glaube, das hatte nicht nur damit zu tun, dass man jetzt jemanden das sagt, von dem man weiß, die ist ja in der Wissenschaft, sondern ich spreche das jetzt wirklich mal aus, dass ich eigentlich jetzt eine von denen bin, die da auf der anderen Seite ist. Das war sozusagen diese Wahrnehmung, und hat dann eben in der Interviewführung zu diesen merkwürdigen Situationen geführt, wo wir eben versucht haben, ganz stark deutlich zu machen, es interessiert uns wirklich. Wir wollen nicht, dass ihr die Diskussionen führen müsst, die ihr bis sonst immer führt, sondern wir wollen, dass ihr das erzählt. Und wenn ich jetzt sage, eigentlich muss man jetzt diese Lebenswelten erforschen, dann meine ich, die beste Möglichkeit wäre vermutlich, tatsächlich sich mit ihnen zeigen zu lassen, was sie recherchiert haben. Also diese Funde, diese Aha-Erlebnisse tatsächlich nochmal nachzuvollziehen, wobei wir jetzt gerade eine weitere, also mit den gleichen Leuten nochmal sprechen, und erstmal rausfinden müssen, wie stark ist es jetzt tatsächlich auch sichtbar in der, also ist dieses Recherchieren etwas, was jetzt, nachdem wir eben gerade so ein bisschen rauswandern aus der Pandemie, dann vielleicht auch sich anders entwickelt hat. Aber wenn ich weiter forschen wollte, dann wirklich mit so einem over the shoulder, jetzt schauen wir uns mal an, was hast du da gefunden? Steffen, zu den vielen Hinweisen auf die Problematik von Wissenschaft und dieses auch das so unmittelbar erlebens, das ist für mich auch selber noch nicht ganz genau durchdacht. Ich bin auch immer, wenn ich mir dann die unterschiedlichen Artikel, du sagtest jetzt die Kulturabhängigkeit der Episteme, wenn ich mir das so anschaue, dann weiß ich immer gar nicht, inwieweit zeigt sich da jetzt eigentlich wirklich wissenschaftliche Erkenntnis in der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit, wenn man das als Gütekriterium anlegt, und inwieweit ist nicht auch immer irgendwie eine eigene Normativität mit drin, ja, die dann gar nicht was mit dem Erkenntnis zu tun hat. Da bin ich selber noch ganz stark am Suchen und stelle auch da fest, dass es gar nicht so einfach ist, diese Literaturstände zu bewerten. Ja, also andere Situation, als wir es normalerweise haben.
Ich habe einen ganz kleinen Punkt, den ich vergessen hatte. Der Lothar Wieler hat letzte Woche in einem Interview gesagt, in Bezug auf die Impfung, die Botschaft, Impfung schützt vor Ansteckung, war falsch. Vermittelt wurde, wer geimpft ist, ist safe. Das ist wissenschaftlich nicht haltbar. Es gibt keinen Wirkstoff, der 100% vor Ansteckung schützt. Der Schutz ist einzig jetzt um nach schwere Verläufe. Was sagen diese Leute, wenn die sowas lesen? Das ist doch Wasser auf, das ist doch das, was die eigentlich immer behauptet haben.
Absolut. Also ich war, das war sogar, Wieler hat.
Wenn man das so liest, finde ich das schon ganz schön dramatisch, ne?
Ja, ich glaube, vor ein paar Monaten kam schon irgendwie so ein Wieler-Zitat, wo er sagte, 3 Monate Schutz, mehr nicht. Ja, und das ist das, was die immer schon gesagt hatten. Ja, das ist eigentlich überhaupt kein Weg aus dem Ganzen heraus. Aber ich will immer auch nicht reinkippen in die haben ja eh recht gehabt. Ja, es ist wirklich so ein bisschen ein Tanz auf den Eierschalen, ja, deswegen halte ich eben diese, ich würde selber nicht so sozialpsychologisch anlegen, aber ich halte das Angebot, wirklich von Impfidentitäten da zu sprechen. Und es ist nicht nur Impfung, ich halte das für nicht unwesentlich. Und unsere Überlegung mit diesem Projekt war ja eigentlich, die Wissenschaftsskepsis auf diesem Gebiet dann weiterzuführen zum Klimawandel. Das ist nicht bewilligt worden, deswegen hat man nämlich den Eindruck, wir sind da gut bedient. Aber was die Proteste, was die Probleme angeht, meine ich, das war nur das Präludium zu dem, was kommen wird. Und zwar in dem Moment, wo wir Maßnahmen bekommen, die nun tatsächlich so stark eingreifen in die Frage, wie bewege ich mich in den Urlaub oder was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Ich glaube, dann werden wir nochmal mit dieser Frage beschäftigt sein, was macht es mit den Leuten tatsächlich.